Lasst die Finger vom Poker, wenn ihr im Knast landet. Das rät Maximilian Pollux jungen, kriminell gewordenen Jugendlichen. Und damit willkommen bei eurem Präventionspodcast, der Gangster, der Junkie und die Herren. Maximilian kann den Rat aus Erfahrung geben, denn er hatte die gute Idee, mit Pokern Geld im Knast zu verdienen. Und er dachte, wenn er da raus ist, macht er einfach als Profi-Pokerer weiter. Denn er ist davon ausgegangen, hey, wenn ich im Gefängnis bei so einem wilden Mix aus guten, schlechten und unberechenbaren Spielern einen guten Schnitt mache, also zwischen Kunsträubern, Heroinhändlern oder Doppelmördern, dann räume ich in der realen Welt auf jeden Fall ab. Aber Maximilian stellt fest, dass die Welt außerhalb des Knastes wesentlich weniger berechenbar ist als erwartet. Wenn ihr beim Thema Spielsucht noch was offen habt, dann findet ihr Links für Betroffene und Angehörige in den Shownotes.
Beim Besuch so, hey Mama, ich glaube, ich werde Pokerspieler. Und sie so, oh, das ist ja großartig, mein Junge. Das war so gerührt. So,
so was Tolles, Solides. So,
du wolltest immer Drogendealer sein und jetzt das, das ist ja viel besser. Das muss ich dem Papa erzählen. Das Ding ist, ich war gewohnt, in wenig Zeit gegen Leute zu spielen, die ich kenne. Und jetzt habe ich plötzlich unendlich Zeit gegen Leute, die ich nicht kenne. Und mir ist das gar nicht bewusst geworden, dass es das halt ein komplett anderes Spiel macht.
Wenn du wirklich erstmal in der Dopaminstörung, Spielstörung, Spielsucht bist, dann spielst du nämlich nicht mehr, um zu spielen und auch nicht, um zu gewinnen, dann spielst du nur noch, um zu verlieren.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH. Der Gangster, der Junkie und die Herren.
Miau.
Wir haben einen neuen Titel. Wir sind auf Twitch. Danke an alle, die dabei waren beim ersten Stream. War richtig cool mit euch. Mega Spaß gemacht. Und ihr seid doch hoffentlich beim nächsten Stream auch wieder alle mit dabei. Ich bin euer Lieblingsjunkie, Roman Lemke. 21 Jahre Konsumerfahrung. Und natürlich bin ich nicht allein. Mir gegenüber sitzt die bezaubernde Nina Workhardt.
Hallo, vielen Dank für diese warmen Worte. Ich bin die Herrin in der Runde, seit 10 Jahren Domina. Und ja, nehme euch hier ein bisschen mit in mein Milieu, meine Vergangenheit. Erzähl so ein bisschen, was bei mir abgeht. Und das Gleiche tut Maximilian Pollux. Was ist dein Milieu?
Ich dachte, es ist eine gute Idee, hier Twitch-Streamer zu werden mit 45. Jetzt sitze ich da. Jetzt sitze ich immer da. Nee, Mann, Spaß hat's gemacht.
Richtig Spaß.
Und was habe ich noch? Ach ja, Gangster. Ich war früher kriminell. Tatsächlich Drogenhandel hauptsächlich. Und aber auch andere Straftaten. Dann 10 Jahre Haft. Und danach dann in den Präventionsbereich gewechselt. Und ja, jetzt versuche ich Leute davon abzuhalten, ins Gefängnis zu gehen.
Und weil es öfter mal gefragt wird, nein, unsere Wege haben sich nicht überschnitten, als ich noch konsumiert habe und du in deinem Milieu unterwegs warst.
Das ist so wie, ey, ich bin Amerikaner. Was, kennst du Bill? Weißt du, ich mein, ja, der war am selben College. Ja, echt?
Ja, wurde ich tatsächlich gefragt. Ich dachte, es ist eine gute Idee. Du hast es gerade schon gesagt, das Motto unserer neuen Staffel. Haben wir schon ein paar tolle Ideen gehört. Mhm. Wer bringt uns heute eine Idee mit?
Ich.
Cool, was haben wir?
Ach, ich weiß ja nicht. Ich dachte mal, es wäre eine gute Idee, Pokerspieler zu werden.
Das
klingt auch nach einer guten Idee.
Bislang klingt die gut.
Oh.
Also zumindest spaßig, oder?
Ja, nee, oh, es ist so eine lange Geschichte. Stellt euch auf was ein. Ey, pass auf, also wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, so wie gerne ich Poker spiele. Und wir haben ja schon Poker-Stories gehabt und so. Wir haben auch schon gehört, dass ich nicht immer ganz fair gespielt habe und auch ein bisschen Erfahrung im Spiel habe und so. Aber früher war das noch, also ein bisschen mehr edgy als heute, wenn jemand gesagt hat, man ist Pokerspieler. Das waren, also früher waren es Leute, die so mit einem Fuß in der Halbwelt standen, so einen schlechten Ruf hatten. Irgendwie mal ein Derringer so in ihrem Gürtel, so einen kleinen Revolver, weißt du so?
Dann alles findet so in einem Hinterzimmer an so einem rauchigen Tisch statt.
Zack,
ja. Also
es gab eigentlich noch keinen Mainstream-Poker so. Das ganze Poker-Ding wurde fetter, als ich im Gefängnis saß. Und ich zeichne euch das so ein bisschen nach. So nach und nach kam nämlich Poker in den Mainstream. Und es ging damals los mit, so ein bisschen, glaube ich, mit, dass DSF die World Series of Poker übertragen hat. So, da ging es so ein bisschen los, dass es so als Sport so wahrgenommen wurde, beziehungsweise eben auf DSF Stunden und Stunden lang gesendet wurde. Und da konnte man dann sehen, wie Tausende so bei diesem Prestigeturnier irgendwie um mehrere Millionen Preisgeld spielen.
Entschuldigung.
Na bitte?
Knossi hat das damals moderiert. Wusstest du das?
Ich weiß nicht, ob der das von Anfang an, tatsächlich von Anfang an?
Nee, nicht von Anfang an. Da gibt es ja diese ganz berühmte Pokerstimme. Ich weiß aber nicht, wie der Typ heißt.
Genau. Ja, aber da, also es gab, ja, ich meine, das war ein Sprungbrett für ganz, ganz viele Leute so, ne? Und bei diesen großen Summen, die, deswegen war das auch Las Vegas so, also das Main Event in Las Vegas, warum hat es funktioniert? Weil halt, es ging um, man spricht in Pokerkreisen von life-changing money. Das heißt, es ist so viel Geld, dass egal was passiert, also wenn du das gewinnst, wird sich dein Leben definitiv verändern. Und ich glaube, das ist so bei jedem eine andere Summe. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war, weiß ich nicht, da wäre ein Taui life-changing gewesen, so. Aber ich glaube, halt ab einer Million ist es so für die meisten Menschen, es wird dein Leben verändern halt. So, ne? Das wird life-changing. Und wenn du jetzt bei der World Series gewinnst, dann bekommst du auch noch ein sogenanntes Bracelet. Das ist so ein goldenes Armband, wo drauf steht, was du gespielt hast, was du gewonnen hast. Und ich glaube, jeder Pokerspieler, der sich so irgendwie, der was auf sich hält, hätte gern so ein Armband, hätte gern so ein Bracelet. So, und in der Zeit wurden immer mehr Menschen von diesem Spiel angezogen. Die Faszination zu erklären ist meiner Meinung nach nicht schwer. Pokerspieler selber sagen immer, oder Leute, die das neu spielen, sagen immer sowas wie, die Regeln kannst du an einem Abend lernen, aber um das Spiel zu meistern, brauchst du ein ganzes Leben. Und das ist was Schönes. Das ist was Schönes. Das ist so, ich kann direkt mitmachen, aber ich kann mich lange, lange damit beschäftigen, ohne dass es mir selber langweilig wird. Ich kann immer was Neues lernen, desto mehr ich es beherrsche.
Ja, ich glaube, dazu schöne Sache. Vielleicht ein paar Hintergrundinformationen, weil die Regeln kann man ja nun wirklich an einem Tag lernen, also gerade bei Texas Hold'em. Aber Wahrscheinlichkeiten berechnen oder abschätzen zu lernen, wenn man gewisse Starthände hat, das macht es dann irgendwie. Das ist, glaube ich, das, was du meinst, dass man so Odds berechnen kann, Wahrscheinlichkeiten. Wann geht man lieber raus? Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand 3 bettet, 4 bettet, also über jemanden hinaus wettet und so. Und das ist das dann, wo die Faszination dann richtig weitergeht, auch für die versierten Spieler. Ne?
Und gleichzeitig hast du im Gegenteil zu Schach, hast du den Glücksfaktor beim Poker. Das heißt, theoretisch kann der beste Spieler der Welt gegen den absoluten Neuling heute Abend verlieren.
Einfach wegen dem Blatt auf der Hand.
Einfach wegen, es kann einfach, die Chance ist 99-1, ja, kann halt das 1 kommen so. Und es kann halt passieren so. Es ist wie wenn jemand bei Mensch eigentlich nicht 5-6er würfelt, obwohl er ganz hinten war. Es kann halt passieren. Sobald du Glück mit drin hast, ist es möglich. Und das macht es ein bisschen zugänglicher für alle als zum Beispiel Schach. Schach ist meiner Meinung nach das spannendste Spiel der Welt, aber ich verstehe, dass jemand, der jetzt neu ist, einen Kasparov nicht schätzen kann direkt, sondern man denkt sich so, nee. Noch dazu kommt, dass diese Glücksmomente, die kannst du nicht unbedingt vorhersehen. Selbst als guter Spieler sagst du, naja, okay, die Chance ist nicht gut. Wenn es dann aber kommt, passiert was, weil das war ja unvorhergesehen, dann kriegst du diese enorme Endorphinausschüttung. So, und die hast du beim Pokern, wenn du tief drin bist in dem Spiel, kannst du das stundenlang immer wieder hast du diese Momente so. Auf der anderen Seite, dieses blöde Glück, dieses 2%, diese Möglichkeiten, sorgen auch dafür, dass du dir nie sicher sein kannst. Es ist super selten, dass du die absolut sichere Hand hast. Es kann immer eigentlich noch ein bisschen was passieren. Und
für ADHSler besonders geil, weil du hast die ganze Zeit Dopamin.
Die ganze Zeit, du kriegst die ganze Zeit, dein Gehirn wird gefüttert. Das sorgt dafür, dass es auch eins der am süchtig machendsten Spiele ist, die ich je gesehen habe. 2006 kam dann noch, und es war die Zeit, als ich dann nach Deutschland kam ins Gefängnis, kam dann noch Casino Royale in die Kinos. So der erste James Bond damals mit Daniel Craig, wo sie eben Poker spielen, mit dieser legendären Szene, so die diesem Spiel so viel Hype gegeben hat. Da hat dann wirklich jeder Bock gehabt.
Ich dachte immer, Phil Helmuth hätte dem Spiel viel Hype gegeben.
Ja, aber guck, Phil Helmuth, keine Reaktion. Daniel Craig.
Alle Frauen im Raum sind schon am Ausflippen.
So, das war so ein bisschen das. Aber du hast natürlich recht, was es aber noch mehr war als Phil Helmuth, der halt ein, das ist so der, eigentlich wahrscheinlich der hat, glaube ich, am meisten Bracelets sogar gewonnen von allen. Aber war das, also besonders in Deutschland, so die Liebe zum Poker kulminiert mit einem Namen, und zwar Pius Heinz. Der jetzt gar nicht mehr so klingelt, weil es halt so ist, aber alle, die damals Medien schon gemacht haben oder Ding, die hatten den in den Nachrichten, weil der hat 2011 das WSOP Main Event in Las Vegas gewonnen und war damit der erste Deutsche, der das allerbegehrteste aller Bracelets gewonnen hat, und den Gewinner dieses Main Events nennt man den Poker-Weltmeister, inoffiziell. Und wisst ihr was? Nebenbei hat er 9 Millionen Dollar damals gewonnen.
Ganz nebenbei.
In einem, also sozusagen, du siehst es ja, und dann war auch, der hat damals mit Ass-König gewonnen, war auch der erste Spieler, der je mit Ass-König dann dieses letzte Turnier, also das letzte Hand gewonnen hat. Und ja, 9 Millionen, der war dann überall, der war dann in jeder Nachrichtensender, der war bei Stefan Raab, ne, der war dann da, der hat dann diese Pokerrunden immer gemacht, der Raab zu der Zeit noch.
Ja, stimmt, aber Ass-König muss man, ist es, also die Wahrscheinlichkeit, sind halt hochwertige Karten, ne, und die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn du nichts triffst, ist es Ass, schlägt halt. Es gibt aber ein paar gute Sprüche, zum Beispiel AK ist Anna Konikova, sieht gut aus, kann aber nichts.
Ja, sieht gut aus, gewinnt aber nie.
Also,
ja.
Genau.
Wenn einer von euch Pius Heinz kennt, ne, sagt ihm ruhig, der soll zu uns kommen. Der interessiert mich sehr. Ich habe den auch jetzt extra nochmal angeguckt. Der hat sich ja zurückgezogen aus dem Poker danach, was eigentlich auch ein kluger Move ist. So, ne?
Total.
Ich hab geguckt, der hat irgendwie beim Main Event knapp 9 Millionen gewonnen und danach nochmal in der ganzen Karriere irgendwie so 200.000.
Mhm.
Was halt gegen die 9, also geil, wenn du ein Pokerspieler bist, der 200.000 gewonnen hat, aber nicht. Also
stinkt halt ab gegen 9 Millionen.
Stinkt alles ab. Gewinnt auch keiner mehr zweimal.
Pius ist ein Vorname?
Pius Heinz, ja.
Ich hatte mal einen Sklaven, der hieß Pius, habe ich nicht verstanden, aber vielleicht war der voll der Pokerfan.
Nee, das ist was Religiöses. Pius ist ein, ist irgendein Heiliger, glaube ich.
Das, ja, das habe ich gegoogelt. Katholisch. Ich habe nur sowas gefunden.
Genau.
Ich dachte, das ist ein Auto.
Aber auf meine Rückfahrt hat es nicht
gegeben. Prius.
Ach so.
Ja, da wäre ich direkt drauf gekommen. Mit Autos habe ich ein bisschen mehr Religion.
So, das ist jetzt sind wir am höchsten Punkt des Pokerbuchs. Also hier, zu der Zeit spiele ich schon lang. Ich habe zu der Zeit die Bücher gelesen, jetzt auch da hier Phil Helmes Bücher gelesen, Doyle Brunson Bücher gelesen, Dan Harrington Bücher gelesen. So, ich bin fit, so abends im Bett wiederhole ich so Wahrscheinlichkeiten mit Pot Odds, was passiert, wie hoch ist meine Chance, dass mein Flush draht und so.
Ich habe richtig Angst, dass ich mental aussteige. Ihr seid so hart in diesem Poker-Game und ich weiß nicht mal, wie eine Regel geht.
Deswegen fahren wir es wieder runter.
Doyle Brunson ist der älteste Profi-Pokerspieler überhaupt. Der sitzt dann immer mit seinem Cowboy-Hut da. So ein alter Dude.
Das ist der Niki Lauda unter den Pokerspielern.
Ja, nur halt mit...
Niki Lauda ist sein Vater.
Okay.
Pot-Odds? Kannst du kurz Pot-Odds nochmal erklären?
Nee. Also ich kann sie erklären, aber es ist nicht so wichtig. Wir werden nicht so viel über Poker, also über das Spiel an sich reden. Es ist so ein bisschen nur für die Leute, die es kennen. Und da haben viele damals auch geschrieben, die gesagt haben... So, ja, okay, wenn man es versteht, versteht man. Wenn nicht, dann ist es jetzt auch nicht so wichtig. Lasst euch berieseln. man muss sagen, ich spiele zu der Zeit, ich sitze seit 5, 6 Jahren im Gefängnis und so und ich spiele anders als Leute, die draußen spielen. Weil im Gefängnis, die Sessions sind alle sehr, sehr kurz. Die sind an diese ganze Situation, an den Knast angepasst. Du spielst mal eine Stunde, mal hast du mal irgendwie 2,5 Stunden maximal, weil dann geht's zurück in die Zellen. Wir spielen immer live. Und das zum Beispiel ist was, was ich euch erklären kann. Live bedeutet, ihr sitzt physisch zusammen an einem Ort. Wir sind also jetzt hier live, wir drei, an dem Tisch.
Da habe ich mir eben Gedanken drüber gemacht, eingangs, als du sagtest, es ist ein Spiel, wo man nie auslernt oder immer weiter von profitiert, habe ich als erstes an diese menschliche Komponente gedacht, dass du lernst, eben das Poker-Face von anderen zu lesen. Das finde ich nämlich am interessantesten, da muss ich sagen.
Wenn du mich jetzt, ich habe jetzt in den letzten Jahren ein paar Privatrunden gespielt und ich will jetzt keinen Scheiß und das ist Ding, ich würde es nicht sagen, wenn es jetzt nicht so wäre. Ich habe jede einzelne gewonnen.
Mhm.
Okay, das ist auch, ich spiele dann sehr passiv, ich spiele sehr vorsichtig, aber tatsächlich ist es auch das, dass Leute, die halt sehr selten spielen, extrem auffällig sind. Also in dem Verhalten, wie sie spielen, so alles, was sie machen, ist leicht zu erklären, aber vor allem, was du sagst, so, es sind so, es gibt eine einfache Sache. Schaut, wenn wir jetzt hier zum Beispiel alle sitzen und wir spielen jetzt den ganzen Abend, und dann ist es eine private Runde, dann kann es auch sein, dass du mal was trinkst, ich baue mal einen Joint, Roman zieht mal 2, 3 Nasen, hahaha, nein, früher natürlich. Nasen werden auch nicht am Tisch gezogen, da muss man raus in die Küche, aber Joints dürfen ja am Tisch geraucht
werden. Ja, weil wegen dem Filz auf dem Pokertisch.
Ja, der Spiegel liegt ja in der Küche.
Und jetzt gibt's so, dadurch kommt manchmal Unruhe in das Spiel und es geht nicht so richtig voran. Wenn wir jetzt zu 8 sind, ich garantiere euch, dass der bei Amateuren, der die beste Hand hat, darauf drängt, dass weitergespielt wird. In ja, irgendeiner Form. Er sagt also sowas wie, wer gibt gerade? Oder wer ist dran? Dann wach, selbst egal wo ich bin, ich wach kurz auf und ich weiß, wenn du das gesagt hast, dass du eine gute Hand hast. Du willst, dass wir jetzt alle uns nochmal konzentrieren, weil du möchtest spielen.
Abliefern.
Und das ist zum Beispiel sowas, was halt ein Profi nie machen würde. Weil er weiß, und wenn du jetzt dann auch noch was setzt, dann schmeiß ich meine Hand weg.
Das Dumme ist.
So, weißt du, so, das ist so, das so, solche Sachen, das sind so kleine Sachen, die du halt lernst, wenn du viel spielst.
Wenn du an Cash-Game-Tischen im Casino sitzt, mit kleinen Einsätzen.
Cash-Game-Tische sind Tische, an denen man echtes Geld verdienen kann, vergewinnen kann, oder?
Ja, na klar, das wäre Cash-Game. Da wird echtes Geld, da wird quasi, was auf dem Chip draufsteht, ist er wert. Ne? Da funktionieren so eine Sprüche teilweise. Ich habe an diesen kleinen Geldtischen öfter mal gesagt, oh shit, also jetzt gehe ich mal all in, ich muss meinen Bus kriegen, ist auch schon spät und sowas. Dann spielen trotzdem Leute mit. So, das ist schon ganz gut.
Würde ich auch vorsichtig sein, wenn das jemand sagt, wenn er...
Also, ja, klar, musst du.
Okay, dann erwischt deinen Bus und geh danach. Also ich spiele danach wieder. Okay, also wir spielen kurz, bla bla bla. So, jetzt ist dieses Live-Spielen hat den Vorteil, was die Nina gesagt hat, so man sieht die anderen Spieler so. Und man spielt im Grunde auch nur an einem Tisch, an dem man wirklich sitzt. Das Gegenteil dazu ist online. Oder der andere Part. Online ist ein ganz anderes Monster. Das bedeutet nämlich, du sitzt vor einem Rechner, einem Laptop, einem Smartphone, whatever. Du sitzt nicht physisch an einem Tisch mit anderen Menschen, sondern bist online. Und zwischen online und live gibt es eben diese großen, großen Unterschiede.
Noch 16 Tische auf und sowas.
Genau, das ist zum Beispiel. Wie viele Tische kann ein Mensch live spielen? Einen. Wie viele Tische kann ich online spielen? Unbegrenzt, so viel wie mein...
Tabs öffnen kann.
So viel wie mein WLAN hergibt. So.
Es gibt Leute, die haben 5 Fernseher und da sind überall Tische.
Ja. Und natürlich kannst du gleichzeitig deine Gegner nicht sehen. Also du bist begrenzt auf dieses Profilbild. Ein Profilbild kann viel aussagen.
Kann, aber kann auch fake sein. Also
kann auch fake sein.
Ich kann jetzt auch einen dickbäuchigen Mann als mein Profilbild nehmen und sagen, das bin ich.
Das wäre eine echte Überraschung, wenn du das machen würdest. Aber könntest du natürlich machen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, wenn du jetzt eine goldene Rolex als Profilbild nimmst, sag mir ein bisschen was. Der dickbäuchige Mann würde mich komplett in die Irre führen. Die goldene Rolex würde mich genau zu dir führen.
Mhm.
So vor allem, wenn es jetzt noch ein Damenmodell ist.
Piccolo halt.
Dann bin ich ziemlich nah dran an deiner Persönlichkeit. Aber darauf kannst du dich halt nicht verlassen.
Ja, das stimmt.
Wenn du jetzt aber live spielst und ein Mann kommt rein, bisschen Hemd offen, fette Goldkette, Siegelring, das Hemd vielleicht am besten noch so ein dunkelblau Samt oder irgendwas.
Genau,
oder
Brusthaare,
so. Irgendwie Ding. Ich weiß, es ist ein aggressiver Spieler.
Ja.
Und damit liege ich meistens richtig. So, also du kannst, wenn du Leute siehst, kannst du schon schätzen. Kannst auch mal daneben hauen. Online hast du das alles nicht. Online kannst du nur an der Art, wie Menschen spielen. Vor allem beim Poker gibt's auch kein Discord, kein Chat. Also die Leute reden dann nicht miteinander. Wollen ja keine Informationen geben. Musst du nur an der Art, wie Menschen spielen, erraten, wie die sind, was für Typen die sind.
Also man sieht nur ein Username.
Du siehst ein Username und du siehst eben, was derjenige macht.
Du siehst halt nur Karten.
Genau, du siehst nur die Karten. Und da siehst du auch nur die Rückseite. Also du hast wirklich sehr, sehr wenige Informationen. Mhm. Was du auch nicht hast, wenn du online spielst, du musst nie warten.
Ja.
Weil du spielst immer an dem nächsten Tisch. So, ne? Du wartest nie, weil wenn du jetzt live sitzt, musst du immer warten, bis du dran bist. Ich bin dran, Nina ist dran, Roman ist dran. Jetzt bin ich wieder dran. Und das hast du online nicht, weil immer wenn du eine Aktion machst, springst du einfach auf den nächsten Tisch. Guckst dann nicht mehr, was an dem alten Tisch passiert.
Wenn du mehrere Tische spielst.
Genau.
Kannst ja auch nur einen spielen.
Mhm. Könntest du auch. Da musst du halt auch warten. Das Geld existiert dann auch hier nur online. Ich meine, du hast beim Pokern sowieso diese Distanz zum Geld, weil normal schmeißt du kein echtes Bargeld rein, sondern du hast Chips. Und das macht was mit deinem Kopf. Das ist was anderes, als wenn du 100 Euro immer jemanden in die Hand gibst oder ob du wirklich 100 Euro Chip, der fühlt sich ganz anders an. Wir waren ja schon mal im Casino. Fühlt sich ganz anders an.
Ist doch auch wie mit Karte bezahlen. Das fühlt sich auch nicht so an,
fühlt
wie Bargeld ausgeben. Ne? Also allein das hat man, das kann, glaube ich, jeder aus dem Alltag relaten.
Ich glaube, wenn man sehen würde, immer wie es vom Konto weggeht.
Wenn du sofort sehen würdest, Bank-Account-Level ist gesunken.
Zack.
Dann, ja.
Aber so dieses einfache Zahlen. Und das ist ja auch mit Absicht so gemacht. Okay, du kennst es auch von anderen Plattformen, dass die Leute dort mit Tokens bezahlen.
Alle möglichen Möglichkeiten gibt es.
Und
ja,
das ist ja auch absichtlich gemacht. Man könnte ja auch einfach sagen, ein Token ist ein Euro, aber meistens macht man es irgendwie so anders, dass die Leute nicht mehr genau wissen, wenn sie dir jetzt 30 Token geben, wie viel haben sie dir gegeben.
Ja.
Zu guter Letzt, online gibt es eine Menge möglicher Hilfsmittel. Heißt, es gibt sowas wie einen Poker-Tracker, der für dich diese Entscheidungen sogar übernehmen kann. Mhm. Der sagt, ey, in der Situation solltest du nicht mitspielen gegen diesen Spieler.
Ist es dann ein Bot, der das für mich einschätzt, oder ist es ein echter...
Es ist ein Programm. Es ist wie eine App, die über dein Display gelegt wird sozusagen.
Okay.
Und es gibt dir eine Menge Informationen, die du alle halt beim Live selber raten müsstest. Jetzt haben wir so ein bisschen gesehen online, was da möglich ist und ne, wie das funktioniert. Live hast du das nicht. Es gibt keine Möglichkeit, einen Poker-Tracker live zu haben. Es ist sogar verboten, bei einem Turnier dein Handy dann mit dem Poker-Tracker.
Manipulation einfach. Ne?
Ist Manipulation. Wäre wie wenn du beim Schach einen Schachcomputer mitlaufen lässt für dich.
Selbst wenn du nur jemanden schreiben willst. Die sagen sofort Handy weg.
Solltest du nicht. Genau. Also solltest du nicht. Ich komme jetzt so vom Live-Spielen und war da gut drin, im Knast zumindest. Die Spieler, die dort sitzen, sind sowieso ein spannender Haufen. Ne? Wer sitzt im Knast? Da geht's schon mal los. Ne? Zu der Zeit war Poker Boom, das heißt, es haben mehr Leute gespielt, aber Kartenspiele gehören zu Knackis wie Alter, wie Tätowierungen. Yeah. Ich glaube, im ersten Knast der Welt hat irgendwer schon entweder irgendwie Karten gespielt oder gewürfelt. Das ist so ein bisschen wie Soldaten. Wo du die hinsetzt, werden die spielen. Und ich fand es sehr faszinierend damals, wer an so einem Tisch sitzt. Als ich dann das erste Mal dort Poker gespielt habe, ich war mir nämlich nicht sicher. Ich habe ja draußen Poker gespielt, aber immer auch so ein bisschen, naja, wenn irgendwas nicht geklappt hat, bist du gegangen. Mhm. Du hast immer neue Leute gehabt, mir war klar im Knast, egal was jetzt passiert, das Problem bleibt bestehen. So, wir sind jetzt hier 8 Leute, wenn einer davon nicht zahlt, was ist das? Was mache ich das? Ich muss mein Geld von dem dann holen. Also es kann zu vielen Problemen führen. Und das ist auch immer ein Rat, den ich jungen Leuten gebe, wenn die mich fragen, boah, Bro, ich habe jetzt 1,5 Jahre, ich muss jetzt rein. In 2 Wochen hast du einen Tipp für mich. So, einer meiner Tipps ist, spiel nicht. Mhm. Weil spielen führt zu Problemen. Also spiel nicht um Geld.
Ja, genau.
Spiel nicht um Geld, weil du weißt nicht, ob die dich bescheißen. Wenn die dich bescheißen, wie bezahlst du? Wenn dich ja jemand sein Geld nicht gibt, der gegen dich verliert, was machst du denn dann?
Zack, hast du eine Schlägerei.
Hast du eine Anzeige, bleibst länger im Knast. Also nicht spielen ist einer der Ratschläge, die ich Jugendlichen gebe, wenn sie ins Gefängnis gehen. Selber? Natürlich habe ich mich hingesetzt, ne? Und jetzt beschreibe ich euch kurz mal den Straubinger Pokertisch. Also Hochsicherheitsgefängnis, also es gibt kein krasseres Gefängnis in Deutschland, so dort sitzen die Asis der Asis. Und jetzt kommen so Leute dort zusammen, die im normalen Vollzugsalltag vielleicht gar nicht zusammenkommen würden. Mhm. Weil wenn ich jetzt ein Pumper bin, der Kraftsport macht und Kampfsport mag oder so, dann bin ich mit Leuten, die das mögen. Am Pokertisch sitzen ganz andere Leute. Denen ihre Gemeinsamkeit ist, sie mögen Poker und sie mögen um Geld spielen. Und es geht immer los damit, dass jemand seine Zelle opfert.
Das bedeutet, also ich verstehe, dass er sie verlässt, aber wo schläft er?
Die Location. Nein, es ist nicht verschlafen, es ist nur, wenn aufgesperrt.
Irgendwann ist auf.
Irgendwann ist die Tür auf, jeder darf mal ein bisschen hinlaufen, wo er will. Freistunde sozusagen. In der Zeit spielen die Leute Poker.
Die Zelle ist der Pokerraum, ich verstehe.
Und jetzt gibt es einen Typen, der seine Zelle als Location für das Pokerspiel hergibt. Das muss niemand sein, der spielt. Das Problem ist, die müssen immer wechseln, weil sobald die Beamten wissen, in welcher Zelle gespielt wird, laufen die da die ganze Zeit rein und lösen das auf. Was super problematisch ist, weil da liegt eine Menge Geld am Tisch.
Wie nervig, ja, dass die da ständig reinlaufen.
Du darfst ja gar nicht um Geld spielen. Das ist eins der verbotenen Dinge.
Mit Glücksspielen ist in Deutschland
das Geld überhaupt her, fragen verboten. Die sich.
Und im Knast schon dreimal. Und jetzt, wenn dann die Beamten reinkommen, müsstest du sozusagen so tun, als wären diese ganzen Chips nichts wert. Also es gibt große Probleme, wenn Beamte in eine Zelle kommen. Deswegen, du wechselst die Zelle und normalerweise kriegt der die Location stellt, kriegt ein bisschen was. Ne, dem gibst du dann einen Tabak oder 2 für diese Zeit. Ist auch nicht einfach, weil du hast dann 8 andere Gangster auf 8,5 Quadratmeter sitzen, die alle rauchen.
Und die auch alle emotional aufgeheizt sind. Da sagst du nicht mal eben, jetzt verpisst euch aus der Zelle, ich habe jetzt Bock zu pennen oder so.
Nein, die gehen, wenn sie fertig sind. Die gehen so, die
genau,
gehen, wenn
die gehen, wann sie wollen.
Und es kann sein, dass dir einer den Schrank eintritt voll auf der Wut, weil
ganz
irgendwas
genau
Schlimmes
so
passiert ist. Oder du hast auch andere Situationen, wie dann, die pissen da alle. Weil du kannst nicht jedes Mal wieder durchs Haus laufen und in die Zelle, sondern die gehen dann da alles ins Klo. Und es gab da wirklich Leute, die haben sich da saniert damit. Also die haben daran viel verdient. Die haben selber nicht Poker gespielt und die haben dann sogar so Sachen gemacht wie, okay, das kostet halt, bei anderen Leuten kostet es 1 Tabak zu sitzen, bei mir kostet es 2 oder 3 Tabak. Dafür hier, ich habe euch den Tee vorbereitet, ich habe das. Der Tisch Service ist so schön gemacht, so cool. Ist es fast schon Service.
Also das wäre mein Job, glaube ich. Ich würde mich da auch raushalten aus den ganzen Schlägereien. Ich würde mein Zimmer vermieten.
Ey, und dann kriegst du jeden Tag
einfach.
Veranstalter, genau.
Und du kriegst jeden Tag Geld.
Weißt du, fürs nichts tun, dafür, dass ich mich kurz verpisse für ein paar Stunden.
Richtig gut. Wie gesagt, also ob derjenige beim Poker sitzt oder nicht, ist dann dem überlassen. Und jetzt hast du aber, wer sitzt da? Und ich beschreibe jetzt einfach so kurz eine kleine Runde von Leuten, die immer da saßen. All die Jahre, so 7 Jahre in Straubing, in denen ich dort gespielt habe. So. Nehmen wir einen, der eine Pascha. Münchner, Kunsträuber, Tablettenabhängiger. Mhm. Draußen eine richtig große Nummer. Auch, du hättest ihn nie als Gangster erkannt, so eher so als irgend so ein. Eigentlich sah der aus wie in jedem Film der Hollywood-Kokser. So blonde, nach hinten gegelte Haare, irgendwie immer so viel reden, immer feine Klamotten und einen Sakko an. So, der war schon
so
ein Typ.
Du machst gerade viel Mimik und Gestik, auch in so einem Zappel-Philipp. Irgendwie so
ein junger Christian Slater, so bekannt für irgendwie seine Kunstdiebstähle, andere Betrügereien, die in die Millionen draußen gingen und eben viele Jahre Haft, hat auch 14 Jahre Haft gehabt oder so. Und in der Zeit hat er jeden Tag so knapp 100 € an Tabletten konsumiert. Oh. Das Geld draußen wird auch weniger und so. Du merkst, das war schon Ende seiner Haftzeit, langsam wird's mau so. Der Geldvorrat draußen schwindet, die Leute schreiben ihm nicht mehr zurück, die er halt anpumpt oder wie auch immer. Ist ständig unter Medikamenteneinfluss, ist kein Gewinner. Was machen diese Leute?
Zeit für einen Bruch.
Ich schwör dir, der ist dann am Schluss in Zellen eingebrochen. In Haft. Ich schwör's dir. Und das war dann, das hat der, stimmt jetzt, wo du sagst. Du hast recht. Kein guter Pokerspieler, setzt zu hoch, verliert zu viel. Solche Spieler nennst du eigentlich, wenn wirklich Wahl. Nur, genau, die nennst du Wahl.
Warum Wahl?
Es gibt so einen Spruch, so dass beim Pokerspielen, wenn du dich umsiehst am Tisch und du siehst keinen Fisch, dann bist du es selber. Mhm. Fische sind Beute. Und so der größte Fisch in Anführungszeichen ist dann am Pokertisch ein Wal.
Also der Komplettversager.
Der, wo du weißt, er wird viel verlieren.
Wenn du nicht findest.
Dabei sind Wale Säugetiere.
Tatsächlich. Und es gibt noch.
Bildungsauftrag erfüllt.
Nett.
Und es gibt noch einen anderen Riesenproblem an Walen. Die sind nämlich auch gefährlich, weil die verlieren gewöhnlich sehr viel Geld. Aber wenn sie gewinnen mit diesem Geld im Hintergrund, dann können die dich bankrott machen. Mhm. Also so jemand kann dich deine Existenz kosten. Wenn der einen Tag hat, wo der Glück hat, wo der mutig spielt, wo sein Mut irgendwie bezahlt wird und du Pech hast, dann verlierst du gegen den Wal unter Umständen deine Existenz.
Was für Summen gehen denn dann im Knast so? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel da...
Ey, das kommt auf den Tisch an, aber so ich habe am Tag... Also wenn es ein guter Tag war, habe ich so 200 Euro gewonnen. Okay. Wenn es ein schlechter Tag, also so, das ist schon möglich gewesen. Und das ist, du musst dir überlegen, Knastgeld ist viel, viel mehr Geld als draußen. Weil der Monatslohn, den ein Gefangener verdient, wenn er dort arbeitet, 120 Euro.
Ja.
Also sind diese 200 Euro, die ich am Tag gewonnen habe, waren 2000 draußen. Mhm. So, ne? Also das, und dann ist es schon... Ey, und so habe ich auch gelebt. Weiß nicht, so habe ich auch gelebt. Also, wir haben den Wal am Tisch. Dann gibt's den muss ich euch auch. Win hieß der. Das ist ein Hardcore-Spielsüchtiger Vietnamese. Win. Aber
ach so.
Ich habe es W-E-N geschrieben, aber es ist geschrieben E-N-G-U-Y, irgendwie so. Also Win.
Nur N.
Aber Win gesprochen.
Okay.
Sitzt wegen Doppelmord. Sein ehemaliger Arbeitgeber hat damals versucht, ihn um den Lohn zu prellen. Das war irgendwie so eine Schwarzarbeiterbaustelle. Und Win hat dafür ihn und seine Frau ins Gesicht geschossen.
Auch noch die Frau.
Gleich mit umgebracht. Und beide tot. Jetzt sitzt der also lebenslänglich mit Schwere der Schuld in einem deutschen Gefängnis. Und jetzt ist es aber jemand, diese Tat hilft dir natürlich, dass du dein Geld bekommst. Weil wenn dem jemand was schuldet und du hast draußen deinen letzten Arbeitgeber umgebracht
und seine Frau.
Und seine Frau, weil du ein paar Euro prellen wolltest, dann ist es jemand, den du bezahlst.
Wenn er den ins Gesicht geschossen hat, auf jeden Fall.
Und er hat auch immer,
du hast gedacht, das ist eine gute Idee, den zu bescheißen.
Nein, ich hab nie jemanden beschissen. Warum soll ich den bescheißen? Ich habe gewonnen. solche Spieler, unmöglich zu bluffen. Ihr kennt Poker, beim Poker manchmal tun die Leute so, als hätten sie eine starke Hand.
Ach so, ja, der spielt immer.
Genau, du kannst so einen Spieler nicht bluffen, weil er wird nicht gehen, er wird seine Hand nicht wegschmeißen, er will bis zum Ende spielen. Mhm. Du kannst so jemanden nicht bedrohen mit, ich habe eine bessere Hand. Das lernst du auch, also gegen so jemanden wirst du nur mit einer guten Hand gewinnen. Dann kannst du aber viel gewinnen.
Wie alt war der so ungefähr? Nur einfach
Win war schwer zu schätzen, weil ich weiß, dass er den Vietnamkrieg noch als Kind miterlebt hat, also so als 10-, 12-Jähriger, eher so, ja, Amerikaner töten mit AK, haha. So. Also er war so einer, der muss also schon, aber er sah aus wie Anfang 40, aber der muss eigentlich schon Richtung 60 gewesen sein. Hochgefährlicher Mann. Wen wir auch am Tisch oft hatten, Mike, der hieß nicht Mike, aber wir sagen jetzt Mike, das war ein Bandido, der einem anderen Hells Angel dem Arm abgehackt hat.
Kann man mal machen.
Also richtig Rockerkrieg, hat auch noch einen anderen Typ erschossen. Dazu muss man so ein bisschen sagen, wir hatten Bandidos und Hells Angel beide an einem Tisch. Also im Gefängnis löst sich diese Feindschaft. Das hat man irgendwie
temporär.
Man hat sich geeinigt, so warum sollen wir uns bekriegen im Haft? Wir haben einen anderen Feind. So,
wir sitzen im gleichen Boot.
Ja. Guter Spieler, sitzt auch schön lebenslänglich. Ich glaube, der hatte auch Schwere der Schuld zum Beispiel. Und er spielt vorsichtiger, nicht jede Hand. Bei ihm ist es ein bisschen anders. Roman, du kennst die Begriffe loose und tight. Mhm. Ein Loser-Spieler ist einer, der immer dabei ist.
Win.
Loser-Spieler kriegst du nicht raus. Ein tighter Spieler ist jemand, der eigentlich versucht, nur starke Hände zu spielen.
Mhm. Sehr vorsichtig.
Genau.
Er spielt mit Anna Kournikova.
Anna Kournikova spielt er, wenn er Ass-König hat. Was machst du da? Du spielst bei den Leuten nur, wenn du auch eine gute Hand hast. So, fertig. Jetzt haben wir das komplette Gegenteil noch. Molo. Molo ist ein Kurde, spielt wie ein Wahnsinniger, spielt jede Hand. Recht große Nummer im Heroinhandel gewesen, braucht sich also keine Sorgen um Geld machen. Dem ist keine Hand zu schlecht, keine Chance zu klein. Spielt um des Spielens Willens.
Genau, aus Spaß, das merkt man richtig.
Heult auch nicht, wenn er verliert. Also, ne, du wirst auch kein Gejammer hören.
Will seine Zeit rumkriegen, so.
Will die Zeit rumkriegen, will genießen, freut sich über beides im Grunde. Das sind Loser-Spieler. Bei den Spielern kannst du nie wissen, was die haben. Die gehen mit einer schlechten Hand mit. Den kriegst du nicht raus. Der kann mit 6-3 auch dabei sein, genauso wie mit 2 Assen. Das sind schwierige Spieler.
Die setzen schon 50 Euro, bevor überhaupt der Flop kam.
So, und das macht
er. Die ersten 3 Karten.
Genau, und das macht er, ob der eine gute Hand hat oder eine schlechte, was den unberechenbar macht. Aber ich spiele gern gegen solche Leute, weil, ey, normalerweise hat er halt keine gute Hand so. Normalerweise, ja. Ne, also das, da kannst du Geld verdienen. Und jetzt noch einen letzten, nur damit ihr, jetzt habt ihr diese Runde, nur damit, stell dich das mal vor. Und es sind ja alles draußen, hast du ja, ja gut, der studiert vielleicht BWL oder der macht vielleicht das. Hier, 80 oder 60% haben Leute schon umgebracht, von denen du weißt, so, und die anderen sind irgendwelche, ne, sind auch Kriminelle. Haben wir nämlich jetzt noch, nehmen wir noch einen, der auch so ein klassischer Spieler war. Taifun, 30-jähriger Türke, draußen Playboy und Rotlicht. Auch Geld kommt weiter von draußen noch, ne, irgendwer schickt ihm, also irgendeine Frau schickt ihm weiter. Und er war jemand, der hat sogar versucht, Pot-Odds zu berechnen, seine Karten zu spielen, auch die Position, nicht nur die Karten zu spielen, sondern auch die Position zu spielen. Ein guter Spieler. Mir am allerliebsten, weil ich verstehe, dass das, was er macht, Sinn hat. So, alles, was er macht, hat Sinn. Jetzt haben wir so die Dinge. Jetzt haben wir einfach die Gang, die dort sitzt. Das ist so der Stamm. Es kommen jetzt immer neue dazu. Warum? Wie berechnet sich der Stamm? Eigentlich entweder Leute, die viel gewinnen oder die viel Geld haben. Weil die anderen können nur spielen, solange sie Geld haben.
Was für Stamm?
Ein Stammspieler, der immer da sitzt. Das sind jetzt so 5, 6 Leute und diese anderen 2 oder 3, die wechseln immer durch, je nachdem, wie sie Geld haben. Und ich saß jahrelang an solchen Tischen. Ich kannte die Spieler, ich kannte ihre Vergangenheit, ich kannte ihren Lebensstil. Ich wusste, wie die sich im echten Leben verhalten. Und ich habe in der Zeit dort viel Geld verdient. Also für Knastverhältnisse. Und während ich jeden Tag spiele und zwischendrin so Theorie lerne und gewinne, kommt mir der Gedanke, ich könnte das zu meinem scheiß Job machen.
Das ist deine gute Idee.
Das ist so die gute Idee. Ich so, ey, schaut mal, das läuft hier, das macht mir Spaß. Es gibt mir... Also ich machte erstens Gewinn und ich mache Profit, aber das, was noch mehr war, ich habe so das Gefühl gehabt, ich dachte, ich bin gemacht für den Lifestyle eines Pokerprofis. Weil gleichzeitig sehe ich dann Leute wie Pius Heinz oder irgendwie, ne, Phil Hellmuth weniger, aber so Leute, die dann um die Welt jetten und irgendwie in Monaco spielen, dann hier spielen und wenn sie verlieren, kratzen sie sich nur so und du denkst dir so, das ist ein ziemlich nah am Gangsterleben.
Nicht so ganz so auf der Flucht immer.
Irgendwie schon, aber nicht so im Gefängnis. Und ich bereite mich also zu auf diese Entlassung, bereite ich mich darauf vor, hey, wenn ich rauskomme, werde ich damit mein Geld verdienen. Und ich habe da auch ja, habe ich bestimmt schon mal erzählt, dass ich meiner Mom irgendwann mal so beim Besuch so, hey Mama, ich glaube, ich werde Pokerspieler. Und sie so, oh, das ist ja großartig, mein Junge, das war so gerührt. So,
so was Tolles, Solides. So,
du wolltest immer Drogendealer sein und jetzt das, das ist ja viel besser. Das muss ich dem Papa erzählen. So war wirklich so.
Die arme Frau.
Und jetzt komme ich raus und die hat sich auch keine Illusion gemacht, dass ich jetzt in die Konservenfabrik gehe oder so, sondern es war, okay, du wirst jetzt Pokerspieler. Wie machst du das? Okay, hol mir einen Laptop, dann habe ich mir einen Laptop geholt, so einen, der das auch kann mit allen irgendwie. So ging es los.
Hat Nürnberg kein Casino?
Nürnberg hat kein Casino.
Ach.
Nürnberg hat kein Casino. Und Nürnberg hat eine Pokerszene, aber die, von der ich wusste, war hochkriminell.
Ah, gut.
Da wollte ich nicht hin in dem ersten Jahr. Außerdem dachte ich, Online-Spielen ist geil, weil mich hat es ja eigentlich gestört, dass ich immer so lange warten muss und dass ich eigentlich so wenig spielen kann. Ich wollte ja 1000 Tische spielen, ich wollte auf der ganzen Welt spielen.
Ich wollte schwer reich werden.
Ja?
Ich wollte mir auch online irgendwie Tickets erspielen für Monaco, für Las Vegas. Weißt du, ich wollte diese Turniere spielen.
Und dir ging es auch gar nicht so um die Community jetzt, wie zum
Scheiß
Beispiel.
Scheiß auf die Community.
Ja, genau.
Genau diese Turniere, wo sie sagen, hey, wenn du hier gewinnst, also das veranstalten teilweise jede Stunde.
Ja.
Und dann kannst du, unter allen Gewinnern wird dann nochmal ein Turnier gespielt. Und der Gewinner dieses Turniers kann dann eine Karte gewinnen.
Genau. Das nennt sich Satellite. Also anstatt, dass du dann irgendwie 10.000 Euro zahlst für ein Turnier, kannst du dich über solche Satellites reinspielen in das Turnier.
Ja, so ist es bei Bodybuilding-Wettkämpfen letztendlich auch. Dann kannst du mit gewissen Titeln wieder zu anderen Wettkämpfen zugelassen werden.
So, dann musst du, und dafür brauchst du Zeit, dann musst du das alles machen.
Genau
und
so.
Ein bisschen beim Poker nennst du es Grinden. Du grindest.
Grinden kann man in so vielen Bereichen.
Ich habe 12 Stunden, ja genau, du kennst es, wir kennen es alle. Und ich habe 12 Stunden am Tag gespielt. So die ersten 1,5 Monate.
Boah.
Und ich habe recht schnell gemerkt, dass es halt hart hart wird, davon zu leben. So,
weil ich muss mal fragen, wie du dir überhaupt deinen Tag gestaltet hast. Also hast du dir da Snacks aufgebaut, deine Pokerstation? Wie sah dein Setting eigentlich aus?
Erst Laptop, dann merkst du, du brauchst Monitore, dann holst du noch Monitore. Dann heute würde ich es alles am Rechner machen.
Hast du den Limit gesetzt, ich hacke heute 12 Stunden durch, oder war das einfach so lange, wie du konntest?
Ich hab variiert, ich musste hier reinfinden. Ich habe am Anfang gesagt, okay, ich höre halt auf, wenn ich das und das gewonnen habe. Das ist aber schlecht, weil das führt dann dazu, wenn du zum Beispiel anstatt 300 Euro gewonnen zu haben, 100 Euro verlierst, dann führt es zu was? Es führt zu Stress, es führt zu Panik, es führt zu schlechten Entscheidungen, es führt zu risikoreicheren Entscheidungen und sie führen zu mehr Verlust. Mhm. Und es war sehr, sehr schlecht. Also ich würde wahrscheinlich heute empfehlen, gewisse Zeiten zu sagen. Ich würde sagen, okay, ich spiele jetzt zwei Stunden Cash Game oder 3 Stunden Cash Game und die und die Anzahl von Turnieren, nicht mehr. Mhm. Egal, ob du verlierst oder gewinnst. Du
kannst auch sagen, hey, ich suche nur deutsche Tische aus. Guck, ist das jetzt in der Arbeitszeit oder ist es nach Feierabend? Und dann kannst du halt auch da gucken, okay, welche Tische spiele ich jetzt um welche Tageszeit, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, Idioten am Tisch zu haben.
Ja, da gehe ich auf die amerikanischen Tische so. So, weil damals war PokerStars noch in Amerika, da hast du auch geschaut, welche Uhrzeit und so. Und dann guckst du, dass du spielst, wenn andere Leute spielen. Das Ding ist, ich war gewohnt, in wenig Zeit gegen Leute zu spielen, die ich kenne. Und jetzt habe ich plötzlich unendlich Zeit gegen Leute, die ich nicht kenne. Und mir ist das gar nicht bewusst geworden, dass es das halt ein komplett anderes Spiel macht. Es war was ganz anderes. Und jetzt mache ich Fehler, weißt du schon, ich grinde irgendwie 6 Stunden für 70 Euro plus, verliere dann eine dumme Hand und in der nächsten halben Stunde will ich das aggressiv wieder reinholen und bin plötzlich 400 Euro minus. Mhm. Und das konnte mir vorher gar nicht passieren, weil nach 1,5 Stunden, 2 Stunden war das vorbei, dann mussten wir wieder in Zelle.
Ja.
Und boom.
Und du kannst halt auch so nur das setzen, was du da hast, ne? Oder was jetzt gerade noch nicht, also
ja gut,
live.
Das war bei mir nicht so, ich war unendlich Kredit.
Okay, na gut.
Aber ich online war es anders, ich kam da nicht raus, ich habe versucht, so schnell wie möglich zu lernen, wie man online gewinnt und so, aber ich habe es nicht hinbekommen. Also was mache ich? Pokerclub in Nürnberg gesucht, der nicht illegal ist, so mit normalen Leuten, mit Familienvätern, Poker, wie gesagt, boom eigentlich. Und wie haben die das gelöst? Weil du darfst kein Glücksspiel um Geld veranstalten als privater Club. Die haben um Gutscheine gespielt. Mhm. Das heißt, du machst halt einen Amazon-Gutschein, jeder zahlt ein, am Schluss gibt es einen 500 Euro Amazon-Gutschein, den konntest du gewinnen und dann war immer jemand, der gesagt hat, okay, hey, ich kaufe den für 450 Euro. Zum Beispiel. Und dann hast du halt 450 Euro gewonnen. So, also
das ist umständlich. Wir haben einfach um Geld gespielt.
Ja, illegal. Also
wenn es illegal ist, musst du ja immer diese Wege gehen.
Ja, genau.
Achso, ja, natürlich. Entschuldigung.
Das ist
na
illegal.
Klar, das ist verboten. Mach das nicht.
Auch
spielt
dort.
Spielt um Gutscheine, wenn ihr spielen wollt.
Auch dort, aber dann mal gewonnen, mal verloren. Reicht vorne und hinten nicht. Also klapper ich die Casinos ab. Du fährst nach Wiesbaden, du fährst nach Baden-Baden, du fährst nach Berlin, du fährst nach Tschechien. Das Reisen plötzlich kostet so viel, dass du das erste Mal merkst, ach du Scheiße, ich muss ja jetzt reicht's nicht, wenn ich heute 200 Euro gewinne. Ich habe ja 300 Euro ausgegeben plus meine Zeit. Das war ja auch was ich überhaupt nicht im Kopf hatte. Ich saß ja immer in der Zelle. Die Leute kommen doch. Das kostet mich einen Tabak hier eine Stunde zu spielen. Und die so, ja, aber sie haben kein Hotelzimmer, sie haben kein Ding. Allein der Eintritt ist quasi. Ich war so, oh, meine Bankroll. Bankroll haben wir schon mal vor vielen Jahren erklärt. Bankroll ist das, was ihr euch überlegt habt, was ihr einsetzen könnt insgesamt. Heißt, ihr habt euch 10.000 Euro angespart, um Pokerprofi zu werden, dann habt ihr eben nur diese 10.000 Euro, das ist eure Bankroll.
Stammkapital.
Und ich sitze da und es wird immer weniger. Es wird immer weniger und ich werde immer panischer. Und ich habe mir 20.000 Euro angespart, so 20.000 Euro hatte ich, ein Teil noch von, tatsächlich kann man sagen, wie es ist heute, von Drogengeld davor. Ein Teil war das, was ich mir im Gefängnis angespart hat. Und ich habe gesagt, diese 20.000 Euro sind meine Bankroll. Und jetzt schaue ich zu und es wird weniger. Und plötzlich kommt noch ein anderes Learning, das diese gute Idee pulverisiert. Und zwar lernte ich, dass ich, und das ist diese Enttäuschung, und das ist vielleicht für diese Staffel auch interessant, weil ich war mir so sicher, dass das was für mich ist. Und plötzlich lerne ich, dass ich doch nicht alles habe, was es dazu braucht, um ein Pokerprofi zu sein. Denn, und es wird euch jetzt nicht überraschen, ich bin ein lausiger Verlierer.
Wirklich?
Jeder Euro. Als würdest du mir ein Stück Fleisch rausschneiden. Und die echten, die wirklich großen, die guten Zocker, ein Daniel Negreanu, und ey, die schütteln Verluste ab, als wäre das nichts. Also die schlafen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Und diese Leute, ne, Jetzt ist vielleicht, wenn ihr selber schon mal beim Spielen verloren habt und ihr seid nicht Pokerprofis, sondern ihr seid Menschen, denen Geld eigentlich wehtut, wenn sie es verlieren.
Das tut richtig weh.
Und jetzt stell dir vor, es passiert mir jeden Tag, den ganzen Tag. Manchmal nur 30 Euro, manchmal 200 Euro, manchmal 1000. Aber es passiert über Wochen und ich bin die ganze Zeit, dann kommst du nach Hause oder dann bist du zu Hause. Dann triffst du Menschen, die dich lieben und die eigentlich mit dir kommunizieren. Du bist gerade aus dem Gefängnis entlassen und ich habe nicht die Kraft zu lächeln, weil ich innerlich die ganze Zeit verliere. Mhm. Ich konnte das nicht. Ich konnte nicht lächeln und es abschütteln, sondern mir ging es so richtig schlecht. Mhm. Und dann triffst du aber jemanden und der fragt dann noch, wie läuft's?
Es ist so anstrengend, dann zu sagen, alles cool, alles gut, schön wieder draußen zu sein, bla bla. Es tut, jedes Wort tut so weh, wenn es nicht ernst gemeint ist, wenn man eigentlich innerlich denkt, fuck, ich will an diesem Tisch sitzen und das wieder reinholen.
Und gleichzeitig wollte ich es nicht zugeben, weil das war ja, was ich allen erzählt habe, was jetzt mein Job ist. Mhm. Jetzt sag mal deiner Mutter, die 10 Jahre oder die jetzt 3 Jahre auf dich gewartet hat, dass du Pokerprofi wirst, die 10 Jahre auf dich gewartet hat, dass du aus dem Knast kommst und jetzt sag ihr, dass deine Idee scheitert.
Großartig. Hast du eigentlich in der Jugend Mannschaftssportarten betrieben?
Nicht wirklich. Mhm. Nicht wirklich. Und aus dem einen Grund, weil ich nicht ertragen kann, wenn ich verliere wegen anderen Leuten am besten noch so.
Okay, verstehe.
Fühl ich. Das ist auch ein Grund beim Bodybuilding. Ich habe auch nie Teamsport gemacht.
Ego-Sportler.
Also genau. Heute, glaube ich, bin ich eine bessere Verliererin, weil ich vieles mit so Humor oder ein bisschen Distanz sehen kann. Aber da spreche ich jetzt auch nicht von Summen Geld, die ich in den Sand setze, sondern einfach Spiel verlieren. Mhm. Aber als junge Frau oder Kind bin ich auch, ich habe das Brett durch die Gegend geschmissen. So eine war ich halt.
Aber gerade
so vorstellen, weil klar, ich kann mir so das Scheißspiel.
Gerade im Bodybuilding. Du verlierst ja viel öfter, als dass du gewinnst. Und du kannst sogar der oder die Beste auf der Bühne sein und verlierst trotzdem wegen Politik.
Unbedingt darüber mal nochmal eine Folge machen. Das
genau,
interessiert
ein anderes
mich so.
Fass, aber da bin ich auch gerne drüber.
Sehr. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine andere Form der Depression, weil ich bin gewohnt, dass ich mich selbst zerfleische, mich selbst hasse. Das spielt da auch noch mit rein. Du liegst dann abends im Bett. Wie dumm bist du eigentlich? Mhm. Du hast ja ständig Momente, wo du dann danach direkt weißt, dass du einen Fehler gemacht hast. Mhm. Und du denkst dir doch nur diese Sekunde, was war das für ein... Und manchmal triffst du diese Entscheidung auch, obwohl du weißt, dass sie jetzt falsch ist, weil du einfach hoffst, ja. Ey, der hat doch jetzt keine Asse. Der hat alles getan. Du kannst spielen, auch jetzt wieder, das ist für Pokerspieler, ich mach's ganz gut. Der kann spielen, als hätte er Asse, die ganze Hand, aber du hast halt Könige und du kannst es nicht fassen, dass er Asse hat. Und du verlierst 800 Euro, die dir wichtig sind, weil du ein Trottel bist und dann hasst du dich und du zerfleischst dich und gleichzeitig willst du es nicht zugeben. Das war so eine schlimme Situation und ich habe immer schlimmere Albträume gehabt. Ich habe dann am Schluss gar nicht mehr schlafen können. Ich glaube, dann kam der Tag, wo ich bin mit jemandem nach...
Darf ich ganz kurz mal unterbrechen? Deshalb an der Stelle ist es auch genau wichtig. Wenn ihr spielen wollt, egal ob online oder im Casino live, bitte spielt nur mit Geld, was ihr wirklich... Rechnet immer damit, dass das weg ist. Und nur dann, wenn ihr das Geld braucht, mit dem ihr das spielt, dann passiert genau das, was Max hier gerade beschreibt.
Es ist sogar noch mehr. Ich gehe noch weiter. Es ist noch ein bisschen deeper jetzt. Das ist ein vollkommen richtiger Rat. Ich habe dieses Geld dafür gehabt. Es war dafür da. Es war sogar dafür da. Sonst ist eine Bankroll ist dazu da, dass du damit rechnen musst, dass du sie verlierst. So, es kann passieren. Und außerdem war er noch nicht weg. Ne? Ich hatte gesagt 20.000 Euro und habe dies noch nicht weg. Aber es ist noch schlimmer. Wenn ihr in eine Situation kommt als Leute, die selber spielt, in der ihr nicht mehr die Wahrheit sagen könnt, anderen Menschen gegenüber. Dann habt ihr verkackt, dann ist es vorbei, dann sitzt ihr in der Scheiße. Es ist immer so, ich hatte es immer so ein bisschen gesagt, so, wenn mich jemand fragt, so, ja, woher weiß ich, ob ich drogensüchtig bin, hast du heute schon Drogen genommen? Wenn die Antwort ja ist, dann ist ein großes Risiko, dass du zu oft Drogen konsumierst. Weißt du, das ist so ein bisschen dieses, weil warum stellst du die Frage genau an dem Tag, wo du gerade konsumiert hast? Wenn du gerade konsumiert hast, große Chance, dass du gefährlichen Konsum betreibst. Mhm. Beim Spielen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es anderen Menschen nicht erzählen, was das Ergebnis war, was von dem, was passiert ist, dann habt ihr ein Problem. Sucht euch Hilfe. Hört auf. Jetzt. Mhm. Das ist mein Ernst, weil ich hatte das Bankroll-Problem hatte ich noch nicht. Ne? War nicht das Geld, das ich zum Essen brauche. Ich hatte genug Geld. So, ich hätte die 20.000, wenn ich verspielt hätte, wäre ich minus 20.000 gewesen von vorher, aber ich wäre nicht ruiniert.
Ja, aber anscheinend, also dieser Issue, dass es wehtut und du unbedingt das wiederholen willst, das ist auch schon extrem problematisch.
Das zeigt aber, dass ich nicht der Richtige für diesen Job bin. Das ist auch, da brauche ich auch kein Aktientrading machen, kein Hochrisikotrading, weil die müssen auch, das ist ja normal, dass du fluktuierst. Die besten Spieler der Welt, wenn du 1 von 10 Turnieren casht, bist du besser als die aller, also als die Ober, da bist du, das ist nicht normal.
Andersrum, wie wahrscheinlich ist es, dass du jedes Spiel gewinnst? Das ist unmöglich. Ja komplett unwahrscheinlich. Unmöglich. Ja, und man geht aber davon, so gehst du ja ins Spiel rein. Dass du die
jemand, wie ich, ja, jemand wie ich, du, weil genau, ich dafür nicht gemacht bin. Die anderen gehen rein, ich verdiere 90%, aber die 10%, wo ich gewinne, die müssen so platziert sein, dass es passt.
Genau.
Aber ich habe diese Fähigkeit nicht, das auszublenden und auch mein Leben zu leben mit, ja, du hast jetzt mal einen Monat verloren. Und nächsten Monat wird's. Ey, ich rate niemanden, diesen Job zu machen. So, das ist kein, das ist wirklich, das ist, können wir als Fazit dann vielleicht nochmal. Aber das ist der Tipp. Wenn ihr heimkommt und ihr müsst eure Lieben über das Ergebnis belügen, dann habt ihr ein Problem. Dann müsst ihr aufhören. Mhm. Weil wenn ihr heimkommt und ihr sagt, ey Schatz, ich habe 200 Euro verloren und das ist für alle okay, dann scheint es okay zu sein. Wenn ihr aber heimkommt, ja, und nicht sagen wollt, dann stimmt was nicht.
Genau. Ja, es kann aber auch sein, dass es einfach nur für den Gegenüber nicht okay ist.
Ja, aber dann ist total. Dann ist es auch schon bedenklich, ne? Also jetzt kommt das Letzte, so ein bisschen, wir kommen zum Ende. Ich dachte, okay, komm, okay, du musst härter live spielen, du musst dich mehr darauf fokussieren. Es ging mal wieder nach Rosverdorf. Rosverdorf kannte ich schon von früher. Das Problem bei mir, ich habe keinen Führerschein. Rosverdorf ist jetzt auch nicht so geil zu erreichen. Ich bin jetzt auch kein Bus-Traveler irgendwie dahin.
Ich weiß noch nicht mal, wo das ist.
In Tschechien. Ah. Und eigentlich ist es gut zu erreichen, die karren dich da auch hin, aber ich wollte halt mit jemandem fahren.
Ach, das ist da, wo du gespielt hast.
Kings Casino.
Da hast du doch diese Story mit
viele denen. Jahre vorher. So. Und das ist, in der Zeit hat sich das krass verändert. Das ist ja viel größer geworden. Das ist der größte Pokerroom Europas. Also da spielen tausende Menschen gleichzeitig. Mhm. Und da gibt es Turniere, bei denen du life-changing money gewinnen kannst. Und ich habe dann so ein bisschen gedacht, okay, komm, gehen wir in sowas rein. Und das hier war jetzt nicht eins der richtig großen, das war, ich glaube, 500 Euro Einsatz, 24-Stunden-Turnier, es wird so lange gespielt, bis die Leute alle durch sind. Also ich glaube, nach 12 Stunden gibt es eine Pause, nächsten Tag nochmal 12 Stunden. Und jetzt stell dir vor, 1000 Leute, die spielen, 500 Euro einzahlen, macht von Ersten, der spielt, der Erste, der kriegt meistens 10% vom ganzen Preispool, macht der Erste, kriegt 40.000, 50.000 Euro. Mhm. Das ist natürlich geil. Ich so, wenn das klappt, dann passt's, oder? Aber das spielen halt 1.000 Leute. Und ich spiele. Und mein Fahrer, der mich dorthin gefahren hat, wir hatten ausgemacht, also entweder ich warte, bis er fertig ist, oder er wartet, bis ich, wir fahren zusammen. Er fliegt raus nach 2 Stunden. Super scheiße für ihn, so weißt. Ich bin da hinten beim Ding, beim Blackjack, beim Blablabla und so. Sagst du mir, du rausfliegst.
Das ist Standard.
Standard.
Du gehst irgendwo schmollen und dann gibst du nochmal 500 Euro an irgendeinen Cash-Game-Tisch.
Ja, und jetzt pass auf, ich sitze da und ich spiele ungefähr nach 8-9 Stunden fliege ich raus. Kurz vorm Geld. Geld ist immer so, also ab dann, wenn genügend Leute raus sind, dass die noch drin sind, alle ein bisschen was kriegen. Mhm. So, ne? Und ich fliege so kurz zuvor raus. Das ist das Schlimmste. Dann hast du die ganze Zeit, dann hast du gerade 8 Stunden Arbeitstag für minus 500 Euro und Rückenschmerzen und Panikattacken. Und ich hatte meine erste Panikattacke dort, so die erste bewusste, wo ich gedacht habe, ich sterbe einfach. Ich sterbe. Und ich dachte mir, ey, warum sieht's keiner so, weißt du? So, was ist denn jetzt? Bin ich dran? Und so, das war meine erste bewusste Panik, da werde ich nie vergessen, war in einem Casino.
Und in der Regel bleibt's ja nicht bei dem Buy-in, sondern du hast ja auch irgendwann mal Durst. Hast irgendwann mal Hunger.
Die Casinos umsonst. In Tschechien umsonst. Oh. Essen und Trinken umsonst. Die scheißen auch drauf.
Gibt's doch hier aber auch in so etwas, sag ich mal, besser situierten Spielhallen. Da kriegen die Menschen auch belegte Brötchen. Und
ich glaube, sogar in den Gammelspielhallen kriegst du mittlerweile. Oder hast du Cola
auf dem Tisch und so. Ja. Geh mal Potsdamer Platz. Zahlst du.
Die haben es nicht mehr nötig. Mhm. Also, jetzt ist es draußen. Jetzt finde ich den nicht. Und ich suche den und ich bin so, okay, lass mich gehen. Ich finde ihn nicht. Ich finde ihn nicht beim Blackjack. Ich finde ihn nirgends. Ich suche. Ich finde ihn nochmal. Bam, ich finde ihn nicht.
Findest du ihn nicht?
Ich finde ihn nicht. Ich setze mich hin an Cash Game. Das ist jetzt wieder das, wo nicht begrenzt ist, für diese 500 Euro zu spielen, sondern so viel, wie du willst. Ich verliere 7.000 Euro. Bam. In 2,5 Stunden oder so. Und dann irgendwann kommt er so von hinten so, ey, ich such dich überall, Mann. Ich hab beim Blackjack meinen Tag zurückgeholt. Ich hab voll abgesagt. Bei mir geht's, ich war noch kurz Massage machen, Mann.
Und du
bei
so
mir
läuft. Maul.
Und ich, nein, du kannst dir nicht mehr, das ist nicht mal mehr Hals-Maul. Es gibt eigentlich nur einen Film, wo sie das richtig gut gezeigt haben. Das ist Bube, Dame, König, Gras, wie er so diese 500.000 verliert auf einmal. Das ist so, diese Momente, wenn du dann so eine Summe Geld verlierst, ey, um dich rum dreht sich. Also, du sitzt so auf deinem Stuhl, du denkst, du führst den Boden nicht mehr unter den Füßen. Du hast so ein, als würdest du einen Tunnelblick kriegen, der dich in so ein Loch reinsaugt. Und dir gegenüber sitzt ein Typ, der gerade irgendwie, für den ist das vielleicht nichts. Vielleicht, weißt du, da spielen Leute, die mit einem Helikopter kommen. So, ist weißt du, das ist so eine, nichts.
Ja, ist das auch so eine Demütigung unter Männern?
auf jeden, also sollte es nicht sein, auch wieder, wenn du ein guter Spieler bist, jemand, der wirklich ein professioneller Poker spielt, die empfinden nichts. Deswegen habe ich die auch so bewundert. Das war, weißt du, wie man die nämlich nennt? Es gibt Fische, es gibt Wale und es gibt Haie. Mhm. Und diese Haie fühlen nichts und der fühlt auch diese Demütigung nicht. Aber wenn du dann selber, und weißt du, wie diese Hand war? Ich war drin, mehrere tausend Euro. Ich habe nochmal für 2000 Euro nachgekauft. Ich habe den geholt. Ich habe eine Hand, ich krieg Asse. Ich kreiere einen Portmann für 3.000, 4.000 Euro. Ein Typ geht mit 6-3. Flop. 3-3 irgendwas. Er tötet mich mit 6-3 und er hat nur mitgespielt, weil er reich war. Er so, oh, denkst du, ich habe Angst? Ich habe keine Angst. Schau mal, hier, deckt auf, hat die schlechteste, eine der schlechtesten Hände im Poker. Ich so, ja, okay, Asse. Ich schaue nicht hin, ich will so cool bleiben, ich mache auf cool, du willst nichts. Du musst nur 5 Karten überleben. Mhm. Zack, er trifft auf den Flop 2-3er. Und dann sagt er sogar, oh Bruder, so, manchmal so, manchmal so. Ich wollte dir schenken, ich wollte dir geben eigentlich. Ich wusste, du hast das, ich wollte dir schenken. Und dann hast du so ein Huch und du willst ihn halt nur, weißt du, und alles. Du musst
noch mehr weh einfach.
Zitter, weißt du, und für ihn ist es, und für mich war es so, und ey.
Weißt du, was das Schlimme ist?
Oh,
in dieser Situation, die er beschreibt, alles dreht sich, bla bla bla, du spielst dich in dein Los. Du könntest rein theoretisch, also außerhalb der Hand natürlich, jederzeit aufstehen und sagen, ich höre jetzt auf, ich habe keinen Bock mehr.
Mhm. Du machst es manchmal, dann gehst du, dann findest du den Typen nicht, dann trinkst du eine Cola, dann kommt diese nächste Welle. Weil eins, über das haben wir jetzt noch nicht geredet, wundert mich, dass du es nicht gesagt hast, Roman. Poker spielen macht mal anders süchtig. Das macht so krass abhängig. Und ich kenne mich aus mit Süchten. Ich habe schon von PlayStation bis Ding, ich werde auf alles abhängig.
Haben wir am Anfang Poker gesagt.
Ich habe das eben verstanden, wie du das erklärt hast mit dem ADHS, wie lange dich das dann auch bei der Stange hält. Diese Wellen an Endorphinen und Adrenalin.
Ich spiele 24
Adrenalin.
Stunden durch, ohne Drogen, ohne Ding.
Alter, mein Setup, weil wir von meinem Setup waren, sah sehr, sehr ähnlich aus. Bildschirm, 8 Tische offen und hier ein Spiegel mit Kokain. Mhm. Du hörst nie wieder auf zu spielen.
Mhm. Aber natürlich nicht.
Erst wenn du broke bist. Nein. Erst wenn es wirklich bei null ist.
Und das Problem war ja, ich hatte ja, wenn ich das einfach nur so gemacht hätte, das ist vielleicht was ist die Folge so schwer zu verstehen ist oder so, aber weil für mich das war nicht, ich hab keinen Zeitvertreib gesucht. Ich habe auch im Knast deswegen nicht aus Zeitvertreib gespielt, ich habe nicht aus Spaß gespielt, obwohl es mir natürlich Spaß gemacht hat, sondern ich habe gespielt, weil ich die Hoffnung hatte, dass das mein Ausstieg aus einem Leben hinter Gittern sein wird. Weil ich konnte nichts, ich hatte nichts, ich habe keine Qualifikation, ich war Gangster. Es gab noch nie einen Job, wo ich mir gedacht hätte, boah, das würde ich gerne machen. Außer Gangster. Und dann kam dieses, das alles verbindet so, ey, das ist was für Leute, die keine Nerven haben. Das ist was für Leute, die wirklich, schau dir mal Pius Heinz an, diese Szene, wie er um 9 Millionen Euro eine Pokerhand spielt. Das sind Dinge, die ich gesucht habe. Das war was ich haben wollte. Das ist wie 3 Bankraube. Weißt du, es fühlt sich so an und du hast, und dann merkst du, du scheißt rein. Das war so, mir ist, als mein Traumberuf wurde mir weggenommen, so weißt du, und ich habe einfach gemerkt, nicht mal von außen, sondern ey, deine Skills sind nicht die Skills, die man dafür hat. Wie gesagt, ich gewinne dir ein Amateurturnier, aber ich bin kein Spieler. Und diese Leute sind anders.
Wie ist denn das heute? Du hast ja vorhin gesagt, du spielst ab und zu noch Amateurturniere an anderen Tischen. Also da man hört ja da diesen Rush auch raus.
Den habe ich bei einem Amateurtisch nicht, weil ich weiß, alles, was da passiert, das ist, als würden die Karten offen liegen. So erstens, zweitens geht es nicht um wirklich viel Geld. So. Und es ist wirklich, also bei einem Amateurtisch, das ist fast als, ich bin selten überrascht, es ist nie so anspruchsvoll. Aber sobald du mit Leuten spielst, die dasselbe Niveau haben oder so, dann ist es so, das wird ganz anders. Das ist wie kämpfen. Das ist wie, wenn ich jetzt gegen einen 10-Jährigen kämpfe, ich gebe ihm Low-Kicks, das ist ein High-Kick für ihn. Weißt du?
Also, warum nimmst du das Beispiel?
Ja, weil es so einfach ist, einen 10-Jährigen zu kicken.
Hätte das sagen können, eine Mülltonne oder so. Ne? Aber es,
wenn ich einen 10-Jährigen zusammenstelle,
was aber vor,
durchaus passiert.
Du willst einfach gegen jemanden, du musst gegen jemanden antreten, der gleich ist wie du. Das ist dann plötzlich ein ganz anderes. Oh. Und für mich war es so schwierig. Es war ja schon, ich habe ja schon mich von einer Sache verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet davon, dass ich ein Krimineller bin. Und es war so schwer, weil ich eh keine Identität mehr hatte und ich wusste, was ich bin. Und ich habe mich, Leute, die mich kennen länger, die mich in der Zeit kennengelernt haben, die haben alle gehört, hey, der ist Pokerspieler. Ich habe mich so vorgestellt, was machst du ja, ich spiele Poker. Weil wie kann ich erklären, dass ich Geld habe, dass ich reise, dass ich nicht, ne? Das war, und ich habe das so geliebt, weil die Leute haben so, oh, wow, krass, Cool, ist cool.
Wie exotisch, wie außergewöhnlich. Erzähl mal.
Ja, nein, ja. Erzähl mal. Das würde dir, das gefällt jedem so irgendwie so, ne? Wenn der Typ nicht gerade pleite und verschwitzt ist und so drei Leute hinter ihm her sind. Und jetzt plötzlich werde ich das verlieren, so. Und ich musste mir eingestehen, dass diese Idee halt auf falschen Annahmen über mich selbst gefußt hat. Und das, ich glaube, das werden wir in der Staffel immer wieder merken. Wenn wir eine gute Idee haben und die sich als falsch herausstellt, dann ist es oft, weil wir unvollständige oder falsche Vorstellungen über das Thema und uns selbst haben.
Über uns selbst auf jeden
und
Fall.
Und das bricht dich, wenn es blöd läuft.
Aber das ist der größte Schmerz, zu erkennen, dass die eigenen Skills nicht so ausgebildet sind, wie man denkt.
Weißt du, wie lange das gedauert hat, bis ich mir eingestanden habe, dass ich nicht genug bin, um in diesem Game dominant zu sein.
Mhm. Boah. Weißt du, aber auf der anderen Seite ist das doch auch ein tolles Learning für die persönliche Entwicklung. So, es gibt ja auch Leute, die sind nicht so schlau und hören auf. Die
aber
nehmen
das
dann Kredite auf
schwer.
Oder sowas.
Aber das fühlst du ja erst, weißt du was? Und da haben wir ja, ich habe zum Beispiel, ich habe ja gesagt, ich habe 20.000 Euro. Ich habe ungefähr bei 10 aufgehört. Ich habe die nicht komplett.
Das ist so voll smart.
Ich habe bei den 10, ja, aber, und eigentlich zeigt mir auch genau das, dass ich nicht für dieses Game gemacht bin. Weil ein richtiger, richtig hängen gebliebener Zocker, der am Schluss entweder pleite stirbt, weil er 5 Leben verspielt hat, oder dann tatsächlich irgendwann mal reich ist. Weißt du, was die immer sagen? Ein Chip und ein Stuhl. Solange habe ich eine Chance. Die glauben tatsächlich so. Ja. Die sind so, du brauchst dieses Mindset. Du musst denken, solange ich 1 Cent hier einsetzen kann, kann ich 1 Million gewinnen. Weil ich habe das Skill, ich bin stark genug, die Götter sind mit mir, all diese Dinge. Du brauchst so einen krass. Und eigentlich, es fällt mir jetzt gerade, wird es mir das erste Mal in meinem Leben bewusst, warum bin ich kein Krimineller mehr? Diese Menschen haben einen unerschütterlichen Optimismus, dass Dinge gut gehen, den ich nicht habe. Mhm. Das ist eine dumme Eigenschaft, wenn du es am Schluss ins Kriminelle einsetzt, weil dann denkst du halt, ja, ich bin schon 3-mal für Bankraub erwischt worden, aber diesmal klappt's. Und ohne das geht's aber nicht. Und ich hab's nicht. Und ich hab's da nicht gehabt und ich hab's da nicht gehabt. Und es mir einzugestehen, oh, Alter, ich weiß, jetzt sind Leute hier, die sagen, ey, wenn du erst 10 verloren hast von der Bankroll, weißt du es eigentlich gar nicht. Mhm. Du hattest die Hälfte. Das ist ganz normal, dass man die Hälfte verliert. So, ne? Aber
es gibt auch genügend Leute, die sagen, und das ist genau das, was ich auch gerade getan habe, es war smart, auszusteigen, wenn du diese Erkenntnis hast. Weil wenn du wirklich erstmal in der Dopaminstörung, Spielstörung, Spielsucht bist, dann spielst du nämlich nicht mehr, um zu spielen und auch nicht, um zu gewinnen, dann spielst du nur noch, um zu verlieren.
Aber Bro, die kommt ja nebenher. Die kommt, der kannst du dich nicht entziehen. Das ist so, wie wenn man annehmen würde, natürlich gibt es Leute, die besser automatisch spielen können und dann aufhören und Leute, die schlechter, aber es gibt keinen, auf den das keinen Einfluss haben wird, wenn er Stunden, Tage, Wochen, Jahre lang Automaten spielt. So, das wird auf alle, weil das so gemacht ist. Und Poker ist genau dasselbe. Ich habe danach massive Entzugserscheinungen gehabt.
Wie haben sich die
massiv.
Geäußert?
Du musst Pokerstars löschen. Du musst dich sperren lassen. Du wirst es hochladen. Du wirst es um 2 Uhr nachts wirst du noch mal kurz aufwachen. Du merkst es gar nicht richtig. Hochladen, gucken, habe ich noch Geld oben? Nee, ach komm, überweis schnell 100 Euro. Du wirst selber dich hintergehen. Mhm. Du hast dir vorgenommen, nicht mehr zu spielen, aber dann machst du's.
Ein ähnliches Verhalten gibt es auch bei meinen Kunden, also Sklaven, 100%. Die zum Beispiel auf FinDom, also Financial Domination stehen. Die verausgaben sich auch teilweise so extrem wie Spielsüchtige, bis nichts mehr da ist, bis sie wirklich nichts mehr geben können für Chat oder was auch immer was. Bezahlbilder oder wo auch immer sie gerne Geld für ausgeben. Und dann sind die auch mal ein paar Wochen oder Monate weg, bis sie sich so ein bisschen rehabilitiert haben. Und man denkt, Unwissende denken, der ist verbrannt. Nein, der wird wiederkommen. Der kommt wieder, wenn er wieder ein bisschen was hat. Weil auch da dieser Mechanismus genauso greift. Also dieses sich da so komplett von mitziehen lassen und eben keinen Ausstieg finden.
Also ich würde sagen, es hat 3 Jahre gedauert.
Boah.
Bis ich Poker hinter mir hatte. Also bis ich für mich, jetzt zum Beispiel, ich hatte, jetzt war zum Beispiel die Cat war 3 Tage nicht da. Was mache ich am Freitagabend? Fällt mir ein, ich könnte noch mal Poker spielen wieder. Lade es runter, habe dann das Geld hochgeladen, dann hatte ich keinen Bock zu spielen. Das war davor, also es hat drei Jahre gedauert. Deswegen, ich weiß, dass das eine serious, echte Abhängigkeit war.
Ich habe mir als Regel, und das ist auch das, was ich vorhin als Tipp gegeben habe, gesetzt, nur noch live. Und ein 100er oder 200er, dann ist Feierabend. Keine Karte mitnehmen. Und dann weißt du, dann ist das Geld, mit dem du halt, und du weißt, es ist weg.
Aber jetzt ist es so, schau mal, wenn du einmal geballert hast, also gespritzt hast, und jetzt so irgendwie nur noch zu ziehen, wird immer schwierig sein. Das ist so ein bisschen dieses, und für diesen Huni zu spielen, das war mir für immer, boah, ich setze mich doch jetzt nicht hier für den Huni hin. So, das ja, war dann weiß, direkt, habe ich dann so Lust gehabt, dass es... Dass ich spüre, weißt du,
musst
spüren
halt Therapie erst. Machen. So, das ist also, ich meine,
genau, eigentlich wäre
das
eine
und
Therapie.
Du musst halt gucken, was ist denn hier eigentlich der Beweggrund? Weil, also, warum will ich reich werden? Warum will ich schnell Voll. Reich werden? Warum habe ich ein Problem damit zu verlieren? Aber was ist denn das eigentlich, warum ich jetzt hier gerade sauer bin und warum bricht mich das?
Und tatsächlich ist es ja, es kam mir dann ja, also, ich wusste es eigentlich in dem Moment schon, weil ich mich ja verabschieden musste von dieser Zukunftsvision. Von dieser gesicherten, natürlich der gesicherten Vision, ein Pokerspiel sein zu können, aber von dieser neuen Identität, die ich halt gerne haben wollte. Damit hatte das super viel zu tun. Jede Niederlage, jede Fehlentscheidung, jeder verlorene Chip, eigentlich wirklich jede falsche Entscheidung beim Spiel war für mich so, du bist nicht gut genug, weißt schon, du bist es nicht, du bist es nicht, du bist es nicht. Und ich wollte mir das so gerne beweisen. Und zum Abschluss, woran ich gesehen habe, dass ich es nicht bin und das mir dann auch irgendwann endlich eingestehen konnte, war so dieses... Ey, solange ich einen Euro habe und einen Stuhl, kann ich gewinnen. Weil bei mir war immer so, mit meinem letzten Euro kaufe ich mir ein Stück Brot und eine Blume. Das war immer so, ich habe mir das habe ich so im Kopf, das Brot zum Essen und die Blume, um mich dran zu erfreuen. Mhm. Ich bin anders. Ich bin nicht so. Ich kann es nicht. Und lange habe ich das als das, was worüber man sich fast schämen muss, du bist nicht stark genug oder nicht, du bist schwach oder was auch immer. Aber heute weiß ich, ich bin halt nicht so. Ich bin der Typ, der ohne Scheiß von seinem letzten Euro halt Brot und Blumen kaufen.
Heute kriegst du für einen Euro kein Brot, Bruder.
Ja. Aber diese Selbstakzeptanz ist, glaube ich, was jeder Mensch in seinem Leben irgendwie lernen muss. Also, dass man sich selber auch mal so nackig betrachtet und sich eingesteht, welche Fähigkeiten habe ich, welche kann ich noch lernen und welche habe ich einfach nicht. Aber dafür kann ich andere Sachen gut. Das ist ja auch die Diskussion, die man in der Schule oft hat. Kannst einen Fisch nicht mitnehmen oder, ja gut.
Auf den Baum hochschmeißen, ne?
Genau. Ich wollte jetzt nicht das Tier nehmen, was im Poker, ja. Aber ja, der Vergleich.
Kannst einen Wal nicht auf den Baum schmeißen.
Das geht nicht. Mit meinem Skillset gewinnst du kein Bracelet, aber hätte mir damals jemand gesagt, so hey, es gibt noch andere Jobs, in denen du dieselben, weißt du, ich mache ja wieder genau das Gleiche.
Du bist ein Rastler.
Ich mache wieder das Gleiche. Ich grinde den ganzen Tag. Ja. Ich reise in der Gegend rum. Wenn du mich fragst, was mein Job ist, wird es irgendwie
so, schwammig. Ja, ja.
Kinderbuchautor. Also, weißt du, es ist schwer zu sagen, was der Junge macht, aber er scheint gut zu verdienen. So irgendwie ist es.
War es denn jetzt retrospektiv eine gute Idee? Oder, also weil du was draus gelernt hast über dich und vieles mehr? Oder war es eine schlechte Idee, weil du dadurch in... ja, sogar eine Sucht gekommen bist? Oder bewertest du es ganz anders?
Ah, boah, ich wusste nicht, dass wir Fazits ziehen.
Machen wir jetzt, habe ich
das entschieden. Weil ich habe, Alter, wenn jetzt jemand anders mir das sagt.
Du kannst es auch rausgeben. Du kannst auch die E-Mail-Adresse,
nee,
wenn du
sie jetzt auswendig. Nee, es ist individuell. Sagen. Wenn ihr mit wenig Geld, also wenn ihr psychopathische Mathematikstudenten seid, die eigentlich nicht irgendwie der Welt schaden wollen, aber Geld verdienen wollen und so, und ein bisschen Geld haben, könnt ihr Pokerspieler werden. Ey, ich sage euch, es war eine schlechte Idee, weil es hat nicht meinen Fähigkeiten entsprochen. Mhm. Das Ding ist, unter welchen Voraussetzungen dachte ich, ist es eine gute Entscheidung? Nämlich im Gefängnis. Ja. Wenn ich jetzt ins Gefängnis kommen würde, ich wüsste, ich könnte dort gut Poker spielen und es würde funktionieren. Aber es hat halt nichts mit der Welt zu tun gehabt. Und so ist vielleicht auch, wenn ihr jetzt gut tanzt oder vielleicht auch in eurer Familie die beste Sängerin seid oder das heißt noch lange nicht, dass ihr ein Superstar werdet, ja. Oder dass ihr auch nur alles habt, was es braucht, um Superstar zu werden.
Ja, genau.
Trotzdem würde ich empfehlen, dass man es versucht, weil es hätte ja auch sein können. So.
Natürlich, die Chance ist 50-50, also hätte auch sein können, dass es alles klappt.
Fällt mir ein geiler Spruch zu ein, bist du der Beste im Raum, bist du im falschen Raum.
Mhm.
Guter Spruch. Mhm. Hier, da haben wir es wieder, weißt du, das ist ja dasselbe mit dem Poker. Schaust dich um, wenn du keinen Fisch siehst, bist
genau.
Du es selber. Also,
das ist
und das war natürlich im Knast, war ich nur Fisch, 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 Wal, Fisch, cool. Und draußen war so, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid, wieso. Und Alter, dann nimmt er einen Bündel raus und hat irgendwie 80.000 Euro in 500ern in der Hand und kauft sich nochmal ein mit 3.000, 4.000. Ja, dann musst du halt überlegen, ob er am richtigen, also ob das...
Das war eine schmerzhafte Bauchlandung für dich, weil Voll. Ich kann mir schon vorstellen, gerade im Knast, wenn du da der Hai oder einer der Haie bist, was man eben auch von sich selber hält. Ne? Wenn
auch
du permanent, genau.
Das ist auf
kommst du raus
Fall.
Und bist ein Penner im Vergleich zu dir. Ja. Und es war...
Das ist auf jeden Fall.
Auch, dass du das heute so reflektiert erzählst. Coole Story. Ich dachte am Anfang, die Poker, ich drifte ab, aber hast mich wieder eingefangen.
Da schließe ich mich gerne an. Coole Story. Das zeugt auf jeden Fall von Selbstreflexion, dass du das aufmachst, das Thema, und so offen darüber sprichst. Ich würde die Frage auch gerne an die Community geben. Was denkt ihr? War das eine gute Idee? Schreibt uns das gerne an unsere E-Mail-Adresse podcast@swr3.de.
Oder hattet ihr vielleicht mal eine gute Idee, von der irgendwie eine Jobidee oder so, wo ihr gedacht habt, hey, das läuft und dann ist es so oder so ausgegangen. Immer her damit.
Ja, genau das hat Marius gemacht. Und zwar hat er uns geschrieben, er schreibt, ich dachte, es ist eine super Idee, mehr Geld zu haben als die anderen in meiner Klasse, ohne kriminell zu werden. Oh, denn ich hatte keine Böcke auf den potenziellen Stress mit der Polizei, auch smart, und wollte auch nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit von irgendwelchen Hiopers angerufen werden, um den bei Wind und Wetter draußen einen müden Zehner verticken zu können. Super. Also habe ich überlegt, worin ich gut bin. Gitarre spielen. Per Zufall habe ich mitbekommen, dass mein Unterricht in der örtlichen Musikschule 60 Euro pro halbe Stunde kostet. Das zu unterbieten war natürlich sehr einfach. Ich habe in meinem Freundeskreis und in der Schule gespreadet. Ey, ich gebe jetzt Gitarrenunterricht, 20 pro Stunde. Für die ersten Schritte braucht ihr noch keinen Vollprofi. Im gleichen Atemzug habe ich die wahnsinnigen Preise der Musikschule erwähnt und so meinen Deal untermauert. Smarter Junge, ich verliebe den jetzt schon.
Gut, Marius, Mann.
Weiter geht's. Innerhalb kürzester Zeit hatte ich 7 SchülerInnen, also habe ich einfach pro Woche, in Klammern sofern alle SchülerInnen kamen, 140 Euro verdient. Das hat auf jeden Fall ausgereicht, um Halligalli am Wochenende zu bezahlen. Ich habe mit 16 angefangen und durchgezogen, bis ich mit 20 zum Studieren ausgezogen bin. Geil. Ich feiere euren Podcast. Beste Grüße, Marius. Marius, liebe Grüße, geht raus. Du bist ein smarter Junge, du hast ein wirtschaftliches Köpfchen. Aus dir wird noch was, das spüre ich doch.
Ja, absolut, vielleicht ist aus ihm schon was geworden, aber ja, richtig, richtig nice.
Vielleicht ein bisschen günstig noch. Hätte noch mal,
ja, jetzt also, auch 40
ich hätte auf jeden Fall gesagt, verdoppel das mal.
Aber geil.
Okay, ey, dann würde ich sagen,
sind wir raus?
Finito, Feierabend.
All in. Ach, Entschuldigung.
Call. Mann.
Call dir. Ich habe 6-3.
6-3.
Und ich habe keinen Plan, Leute. Haut rein.
Ciao.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Falls ihr noch einen Podcast-Tipp braucht, empfehle ich euch Die Millionendiebin, eine True Crime Story. Im Oktober 2022 hat Minerza 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber geklaut, einer Geldtransportfirma in Stuttgart. Anschließend ist sie mit ihrem Liebhaber nach Wien geflohen. Es folgt eine wilde Verfolgungsjagd durch Slowenien, Kroatien bis hin nach Serbien. Da realisiert Minerza, dass sie vielleicht den größten Fehler in ihrem Leben gemacht hat. Sie bekommt Angst und will abhauen. Unser Host Jost Schmidt hat Minerza getroffen. Er erzählt, wer sie ist, was sie antreibt und warum sie den Diebstahl begangen hat. Aber nicht nur das, Jost hat auch Akten durchforstet und mit Polizei und Staatsanwaltschaft gesprochen. Den Podcast Die Millionendiebin gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.